Public Relations für Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung ist der Gegenstand unserer Betrachtung. Als Experte bei uns zu Gast Jan Krause, Professor für Architektur, Media Management an der Hochschule Bochum. Guten Tag, Herr Professor Krause.
Guten Tag, Herr Scharke.
Herr Krause, Sie haben als Redakteur der Architekturfachzeitschriften AIT und XIA gearbeitet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie waren Marketingleiter der Eternit AG, haben das strategische Marketing der Firma Sto geleitet und sind seit 2003 Professor für Architektur Media Management an der Hochschule Bochum. In dem entsprechenden Masterstudiengang AMM Ihrer Hochschule erlernen junge Architektinnen und Architekten Kommunikationskonzepte, Darstellungstechniken und Marketingstrategien. Das ist jetzt ein sehr, sehr großes Thema insgesamt gesehen, ne? Auch wenn es ein großes Thema ist, dem wir uns jetzt gemeinsam nähern, könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer kurz und knapp zusammenfassen, was aus Ihrer Perspektive die zentralen Punkte sind? Geht es um Architekturvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit für Angehörige aus den Planungsdisziplinen?
Ja, genau darum geht es. Ich glaube, gute Architektur braucht gute Öffentlichkeit und gute Öffentlichkeitsarbeit. Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner haben ja eine große Herausforderung. Ihr Beruf und ihre Arbeit hat eine enorme Komplexität. Aber die öffentliche Wahrnehmung und Berichterstattung bezieht sich meist nur auf die Oberfläche und selten auf die konzeptionelle architektonische Idee oder die größere gesellschaftliche Relevanz. Und hierum geht es uns in unserem Masterstudium Architektur Media Management, die Leistung, die dahinter steckt und die Idee dahinter sichtbar und spürbar zu machen.
Ja, vielen Dank für diese erstmal kurze Info. Es ist tatsächlich so, ich hatte ein Gespräch mit Gerhard Matzig von der Süddeutschen Zeitung, Feuilleton-Redakteur, der vielfach ausgezeichnet ist für seine Beiträge zu Architektur, Städtebau und auch Design-Themen. Und der Herr Matzig hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er mehr von der Erlebenseite kommt und dass er als Redakteur, der ja den Gegenstand seiner Betrachtung einem architekturfernen Publikum im Regelfall jedenfalls klar machen muss, der hat sehr deutlich gemacht, dass seine Annäherung eine ganz, ganz andere ist als die, von der Architekten und Architektinnen glauben, sie müsste so sein. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Erfahrung?
Ja, ich kenne Gerhard Matzig gut. Er hat früh auch in der Süddeutschen Zeitung über unseren Masterstudiengang berichtet. Und was ich an seiner Form der Berichterstattung immer sehr schätze, ist, dass es ihm gelingt, architektonische Themen und Prozesse einzuordnen in größere gesellschaftliche Zusammenhänge und damit diese gesellschaftliche Relevanz darstellt und nicht so sehr das architektonische Detail. Und da gelingt ihm immer, glaube ich, sehr gut auch so eine deutliche Unterscheidung zwischen der Berichterstattung in der Fachpresse und tatsächlich der Übersetzung relevanter Aspekte aktueller Zeit, Architekturentwicklung in die Gesellschaft.
Wenn Sie jetzt, Sie lehren ja Ihren Studierenden, wie man solche Aspekte dann halt auch in die Öffentlichkeit tatsächlich bringt. Jetzt dürfen wir ja davon ausgehen, dass die Leute im Regelfall einen Bachelor haben im Bereich Architektur. Also sie kommen aus der Architekturblase, sage ich mal. Und sie müssen natürlich dann halt auch vielleicht oder müssen sie umdenken in bestimmten Bereichen, wenn sie diesen Studiengang absolvieren.
Ja, in der Tat, unser Studium ist ein Stück weit ein Perspektivwechsel der eigenen Disziplin. Also wer bei uns studiert, hat ein abgeschlossenes Architektur- oder Innenarchitektur- oder Landschaftsarchitekturstudium. Das ist die Zugangsvoraussetzung. Und damit haben die Teilnehmer unseres Masterstudiengangs natürlich alle diese, ich nenne das immer etwas ironisch, diese Gehirnwäsche hinter sich, die wir im Architekturstudium erlebt haben. Das heißt, am Ende des Architekturstudiums sind wir uns alle ziemlich handelseinig über das, was wir machen und was wir gut finden und wie wir Architektur beurteilen. Wir können dann durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber wir haben ähnliche Kriterien und Maßstäbe, die wir ansetzen, die wir in diesem Studium kennengelernt haben. Und die uns ein Stück weit von der sozusagen vom normalen Menschen entfernt haben. Was wir in diesem Masterstudiengang machen, ist tatsächlich neu reden lernen über Architektur, auch Architektur neu darstellen lernen, mit Möglichkeiten, das zu übersetzen in unterschiedlichste Zielgruppen. Und dafür haben wir eine ganz große Besonderheit in unserem Masterstudiengang, nämlich eine Psychologieprofessorin, Andrea Monat, die unterrichtet bei uns zielgruppenorientierte Kommunikation, übrigens nicht nur in unserem Masterstudiengang, sondern auch schon im Architektur-Bachelor, weil wir erkannt haben, dass das extrem wichtig ist, frühzeitig die Architekturstudierenden zu befähigen, um über ihre Arbeit auch zu sprechen, und zwar mit den Informationen, die für die Zuhörer interessant sind und nicht die sie vielleicht spezifisch an diesem Aspekt interessieren.
Sie sprechen jetzt gerade die Zielgruppen an, ne? Also zielgruppenrelevante Kommunikation. Könnten Sie die Zielgruppen mal etwas genauer benennen am Beispiel, über die Sie nachdenken oder die Sie im Rahmen des Studiums identifizieren und wo Sie sagen, okay, das sind vielleicht aus einer soziologischen Perspektive die Gruppen, mit denen wir in Dialog treten möchten, ne? Und ich stelle mir da vor, dass ja viele derer, die bei Ihnen studieren, später ihre Projekte draußen vorstellen müssen. Bei Politikern, im Stadtrat, auf der Ebene der Kommunalverwaltung und so weiter und so weiter. Also was gibt es darüber hinaus? Also welches sind die Zielgruppen, die Sie identifizieren, und wie muss man diese Zielgruppen ansprechen?
Ja, wir schauen uns ganz unterschiedliche Zielgruppen an, und zwar Zielgruppen, die wir brauchen im laufenden Planungsprozess. Und Zielgruppen, mit denen wir sozusagen in Berührung kommen, wenn das Haus steht. Und da haben wir natürlich auf der Auftraggeberseite die unterschiedlichsten Konstellationen des privaten Bauherrn, der in der Regel bestimmte Vorstellungen hat, bestimmte Konflikte vielleicht auch hat, wenn es um Paarkonstellationen geht, wo der Architekt nicht nur Architekt ist, sondern teilweise auch Therapeut. Wir haben Konstellationen von öffentlichen Bauherren, wo es manchmal ganz große Ambitionen gibt, aber einschränkende Bedingungen, weil nachher zum Beispiel bei der Auswahl von Produkten neutral ausgeschrieben werden muss und man gar nicht das Beste durchsetzen kann, obwohl man es wollte, sondern das Günstigste nehmen muss im direkten Preisvergleich. Wir haben institutionelle Bauherren, also professionelle Bauherren, die häufig nicht eine Person sind, sondern wo man ganzen Gremien gegenüber sitzt, die teilweise aber nicht mit der entsprechenden Entscheidungsbefugnis ausgestattet sind. Das können in einer Firma Mitarbeiter aus der Personalabteilung sein. Es sind vor allen Dingen immer Juristen dabei. Es ist manchmal die Marketingabteilung beteiligt, deren Kernkompetenz aber auch nicht Architektur und Bauen ist. Und es sind technische Abteilungen beteiligt und manchmal die Werksleitung, die sich aber mehr auskennt mit dem Aufstellen von Maschinen und nicht so sehr mit dem Errichten von Häusern und einer gebauten Firmenkultur. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite die politische Ebene, haben Sie eben schon genannt, mit Gemeinderäten und Ähnlichem. Wir haben auf der anderen Seite auch innerhalb der Fachdisziplinen diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich denke an den Dialog zwischen Architekten und Bauingenieuren. Wir müssen die Bauingenieure, wir müssen die Tragwerksplaner, die Haustechniker, die Energieexperten, die Nachhaltigkeitsexperten müssen wir alle mit auf die Reise nehmen und auf unsere konzeptionelle Idee einschwören und diese konzeptionelle Idee zum Leitmotiv und zum Standard machen, an denen sich auch deren Planung ausrichten soll. Und das ist eine enorme Übersetzungsleistung in ganz unterschiedlichen Sprachen, in Ingenieurssprachen und in Sprachen des Auftraggebers. Und die letzte interessante Dimension sind natürlich diese ganzen Stakeholder im Umfeld des Bauens, wie zum Beispiel Nachbarn, Quartiere. Da geht es dann entweder um Aufklärung und Information im laufenden Bauprozess oder es geht auch um Partizipationsprozesse. Häufig sind ja auch die Bauherren nicht mehr die Nutzer. Und auch das üben wir, wie kriegt man die Nutzer integriert in den Planungsprozess, obwohl sie nur bedingt Einfluss haben auf Entscheidungen des Bauherrn.
Und wenn ich das jetzt alles höre, Sie haben ja sehr, sehr schön von verschiedenen Sprachen gesprochen, unterschiedlichen Sprachen, und dass Sie ja die Beteiligten an einem Projekt auf die Konzeption versuchen einzuschwören. Und ist es tatsächlich so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich bin jetzt der PR-Macher oder ich bin einer Ihrer Absolventen, habe meinen ersten Job, arbeite da draußen, werde ich dann sozusagen bestimmte Informationen, obwohl sie im Kern die gleichen sind, für die unterschiedlichen Zielgruppen, die Sie eben genannt haben, unterschiedlich aufbereiten?
Ja, natürlich. Also das eine ist, dass wir diese Welt des Architektensprech verlassen müssen. Wir erleben immer wieder, dass wir uns als Architekten schnell darauf verständigen, dass eine Kiste was Gutes ist, ja, weil es irgendwie eine klare Konzeption und geradlinig ist. Und vielleicht gelingt es uns auch, dieser Kiste innenräumlich eine Atmosphäre einzuhauchen. Draußen wird das kaum verstanden. Oder die ganzen Worte wie Durchgrünung und Durchwohnen und die Erschließung. Also bis ich selber angefangen habe, Architektur zu studieren, war das für mich immer eine Treppe. Und seit dem zweiten Semester hieß das nur noch Erschließung. Da kann uns keiner mehr folgen und darin erkennt auch keiner Qualitäten. Und ganz wichtig ist, dass wir wieder lernen, das Tolle, was wir erfinden, auch auf der verbalen Ebene mit Qualitäten qualitätvoll zu beschreiben und nicht so technokratisch, wie es im Laufe des Architekturstudiums uns angeeignet haben.
Ich denke da, ich zitiere nochmal oder ich komme nochmal zurück auf den Herrn Matzig. Der hat in der Süddeutschen vor kurzem einen Beitrag über das Jüdische Museum in Frankfurt geschrieben. Ja? Und dieser Beitrag geht mit einem Kinderstuhl los. Ja? Und es stellt sich dann heraus, dass es der Kinderstuhl von Anne Frank war. Und dann macht er einen relativ langen Beitrag und kommt sozusagen am Ende des Beitrages auch nochmal auf diesen Kinderstuhl zurück, macht diesen Beitrag sozusagen damit zu. Und zwischendrin kommen auch ab und zu mal so Erklärungen, und da ist der Innenhof und das Gebäude bildet das und so weiter. Aber er macht das auf eine Art und Weise, die sehr, sehr nachvollziehbar ist und wo, ich sage es mal so, wo er mir als Leser eine assoziative Brücke baut. Das ist eine zentrale Herausforderung dann für auch Ihre Studierenden und für uns in der Architektur?
Ja, hier sind zwei Dinge angesprochen. Das eine ist tatsächlich die assoziative Brücke. Das ist ein tolles Beispiel. Und das andere ist die Möglichkeit, daraus tatsächlich eine ganze Geschichte zu erzählen. Also dass wir so das, was wir so Neudeutsch und das Storytelling in letzter Zeit immer wieder so in Umlauf bringen als Idee. Das ist ja eigentlich die Idee auch des architektonischen Denkens. Wir erzählen mit unseren Häusern Geschichten. Wenn die Häuser tatsächlich mehr sind als nur die funktionale Erfüllung von irgendwelchen Anforderungen, sondern wenn eine architektonische, eine konzeptionelle Idee dahinter steckt, dann ist das immer eine ganze Geschichte, die sich damit verbindet. Und diese architektonische Geschichte, die kann ich von unterschiedlichen Ausgangspunkten erzählen. Ich kann damit auf der Dachterrasse beginnen, ich kann bei dem Licht beginnen, ich kann bei dem Möbel beginnen. Das ist eigentlich großartig und das ist die Kraft des architektonischen Konzepts, dem ja dann die unterschiedlichen Elemente zugeordnet sind. Und das ist gleichzeitig etwas, was das Architekturstudium an sich ausmacht, nicht erst unser Media-Management-Studium, sondern das Architekturstudium an sich, dass wir in der Lage sind, in Konzepten, in größeren Ideen zu denken, während wir auf der anderen Seite häufig damit konfrontiert sind, dass unsere Bauherren oder auch Betrachter unserer Gebäude in Maßnahmen denken. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, da kommt einer und sagt, ich hätte gerne, weil ich aus dem Urlaub komme, ein Haus mit Schwarzwaldbalkon und Sylter Haustür. Zwei wunderschöne Elemente in der regionalen Architektur, die aber nichts miteinander zu tun haben. Und das aufzulösen und dem den architektonischen Konzeptbegriff entgegenzustellen, das ist eine Riesenherausforderung. Da werden wir vielfach nicht verstanden. Wenn es aber gelingt, in diesem Sinne verstanden zu werden, dann kann man ganz tolle Mitstreiter gewinnen, um diese Idee tatsächlich zu realisieren bis ins Detail.
Jetzt, wenn ich mir das jetzt überlege, Ihre Studierenden, die sich für diesen Masterstudiengang entscheiden, was brauchen die für ein persönliches und was bekommen sie für ein professionelles Rüstzeug, um dann da rauszugehen, um das zu tun, was Sie eben gerade sehr, sehr bildhaft beschrieben haben?
Also das Rüstzeug, das Sie bekommen, das ist natürlich so das ganze journalistische Handwerkszeug. Das heißt, die lernen Schreiben, die lernen Fotografieren, die lernen Videopublizistik. Die lernen aber vor allen Dingen auch Kommunikationsmanagement. Die lernen diese zielgruppenorientierte Kommunikation. Und die lernen auch wissenschaftliches Arbeiten, um am Ende mit einer wissenschaftlichen Masterthesis abzuschließen. Wenn Sie fragen, was müssen die dafür mitbringen, dann ist das formal erstmal dieses abgeschlossene Architekturstudium. Ich erwarte aber darüber hinaus vor allen Dingen Neugier, Leidenschaft für Architektur, Neugier auf Menschen und eine gewisse Reife und Haltung. Das ist enorm wichtig, wenn man dann tatsächlich eigene Ideen, eigene Positionen kommunizieren will. Und deswegen ist für mich dieses Masterstudium mehr als nur Vermittlung von Fachkompetenz. Im Grunde geht es bei uns um drei Dinge. Es geht um fachliche Kompetenz, es geht um Szenekenntnis in der Architektur und es geht um Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, vielen Dank nochmal dafür. Das heißt, ich sollte bereit sein, mich auch auf eine Reise zu begeben, um ja, mir selber zu begegnen und meine Fachkompetenzen sozusagen auszubauen während dieses Studiums. Jetzt habe ich es so verstanden, dass Sie, wir reden hier, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, über den einzigen Master für Architekturkommunikation und Architekturvermittlung im deutschen Sprachraum, ja? Und jetzt schreiben Sie auf der Website Ihres Fachbereiches, dass Architektinnen und Architekten ja auch Methoden lernen, um ihr Büro professionell da draußen zu positionieren, also das eigene Büro. Ja? Und vielleicht können wir diese Frage nochmal besprechen. Was raten Sie Architekten und Architektinnen an, die genau das tun wollen? Was sind die Schritte, die sie gehen müssen, um genau diese Positionierung zu erreichen?
Also das ist in der Tat ein langer Weg, aber man kann ihn eigentlich abkürzen, indem man drei grundsätzliche Fragen stellt. Viele können ganz gut Auskunft darüber geben, was sie machen. Und so sieht es auf vielen Websites der Architekturbüros aus. Viele können Auskunft darüber geben, wie sie es machen. Aber wozu sie es machen, ist oft nicht scharf umrissen. Und da empfehle ich immer, diese Fragestellung umzudrehen und mal zu überlegen, wozu treten wir hier jeden Morgen diesen 80-Stunden-Job an? Was ist das, was uns treibt? Was ist das, wofür wir brennen? Was ist das, was wir vielleicht einem Bauherrn tatsächlich an die Hand geben wollen, statt nur reiner Dienstleistung? Was ist der gesellschaftliche Beitrag auch, den wir übernehmen, indem wir uns auf dieses öffentliche Terrain der Architektur begeben und hier Umwelt gestalten, und zwar nicht als Privatangelegenheit für einen Bauherrn, sondern immer mit einer sichtbaren Schnittstelle zur Öffentlichkeit und als Stadtbaustein. Und diese klaren Vorstellungen zu entwickeln, diese Frage, wozu machen wir das, auch dem Bauherrn zu stellen, wozu willst du bauen, ja, was ist das, was dabei rauskommen soll, zu welchem Zweck und zu welcher Erfüllung können wir hier beitragen. Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe. Und dafür wollen wir unsere Masterstudierenden sensibilisieren. Dann können sie tatsächlich sich auch in dem großen Wettbewerb der rund 40.000 Architekturbüros in Deutschland abheben, können sichtbar machen, was sie unterscheidet. Und dann können sie von dieser geklärten Zielstellung auch viel besser Auskunft geben, wie sie das machen, gestalterisch oder mit dieser enormen Managementleistung, die dahinter steckt. Und dann kommen wir zu der Frage, was ist das dann für eine Architektur?
Jetzt, also ich berichte in dem Magazin, für das ich verantwortlich bin, regelmäßig über Architekturprojekte, also hier in Kassel und Region, weil wir eine regionale Veranstaltung sind. Und ich erlebe wenige Architekturbüros, die gut aufgestellt sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Da kriegt man dann manchmal zu hören, ja, wir müssten da was machen, und aber wir haben keine Zeit. Und momentan ist die Situation einfach die, dass auch trotz der aktuellen Pandemiesituation offenbar die Büros momentan noch sehr, sehr gut zu tun haben. Und die Realität ist ja oftmals die, dass das, was Sie beschrieben haben, um zu wirklich einem Konzept zu kommen, wie man sich mit der Öffentlichkeit austauscht und wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert, dass das überhaupt nicht realisierbar ist unter diesem Druck, unter dem ich stehe, wenn ich täglich meinen Job machen muss. Also wie gehen Sie denn damit um?
Ja, das ist in der Tat eine Riesenherausforderung. Öffentlichkeitsarbeit funktioniert nicht nebenbei. Öffentlichkeitsarbeit ist vielleicht leichter geworden durch soziale Medien, weil wir nicht mehr andere brauchen, die über uns berichten, sondern wir über uns selbst berichten können und darüber auch viele erreichen können. Wir können das mobiler machen, wir können das vielleicht schneller machen. Wir können das auch tatsächlich mal nach Feierabend machen, aber auch das braucht eine geklärte Vorstellung, wozu wir das machen. Ansonsten kann man sich in der Öffentlichkeitsarbeit enorm verzetteln und viel machen und am Ende nur wenig bewirken. Und dann fehlt in der Tat häufig die Kontinuität und der lange Atem, weil man diese eigene Zielstellung nicht geklärt hat. Also da gilt eigentlich ganz Ähnliches wie das, was ich eben für die Architektur, die architektonische Positionierung selbst gesagt habe, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ist entscheidend an den Anfang diese Frage zu stellen, wozu gehe ich in die Öffentlichkeit? Das ist ja auch eine Reise mit einem gewissen Risiko. Ja, da erfährt man ja auch, eine Resonanz, die ganz unterschiedlich sein kann, auf die man sich vorbereiten muss oder vorbereiten kann und mit der man mindestens umgehen muss, wenn man sie dann erfährt, positiv oder negativ. Und deswegen ist es wirklich entscheidend, sich zu überlegen, was will man mit dieser Öffentlichkeitsarbeit erreichen. Immer mehr Büros erleben wir, professionalisieren das in den vergangenen 5 Jahren enorm. Die Anfrage beispielsweise nach unseren Absolventen ist enorm gestiegen. Die Anzahl von Jobangeboten übertrifft die Zahl derjenigen, die wir hier ausbilden, bei weitem. Und das machen inzwischen nicht mehr nur die 3-Buchstaben-Büros mit 3-stelligen Mitarbeiterzahlen, sondern auch kleinere Büros beginnen von Anfang an eine Idee zu entwickeln, was sie in der Öffentlichkeit wollen und wie sie hier den Boden bereiten, um wahrgenommen zu werden, für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Haltung, für eine bestimmte Expertise und als Persönlichkeit. Und wenn man das klar hat, wozu man das macht, dann kann man auch sehr fokussiert und sehr zielgerichtet Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und dann muss das nicht dazu führen, dass einen das komplett überfordert.
Ja, okay. Bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Unser Experte Jan Krause, Professor für Architektur, Media Management an der Hochschule Bochum. Vielen, vielen Dank, Herr Krause, für dieses Gespräch, und ich hoffe, dass wir uns alsbald nochmal zu vertiefenden Gesprächen zusammenfinden können. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Scharke.